HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mit Professor Michael Eisenhauer, dem Kunstgeneral, am Tisch ist Barbara Henke. 7 Jahre war der Kunsthistoriker Direktor der Staatlichen Museen Kassel. Er erlebte als Mitwirkender die Formung der Museumslandschaft Hessen-Kassel mit, durch Zusammenschluss mit den staatlichen Schlössern und Gärten Hessen. Sein Dienstzimmer im Schloss Wilhelmshöhe verließ Michael Eisenhauer im November 2008, um fortan als Generaldirektor der Staatlichen Museen Berlin zu wirken. Das sind insgesamt 16 Institutionen mit ihren vielfältigen Sammlungen und ein weiteres, das 17. Museum, das sich der Kunst des 20. Jahrhunderts widmen soll, wird bald gebaut. Im Sommer 2016 hat der Herr Generaldirektor noch weitere Ämter übernommen. Nun ist er auch Leiter der Gemäldegalerie, der Skulpturensammlung und des Museums für byzantinische Kunst. Willkommen, Herr Eisenhauer.
Guten Tag, Frau Henkel.
Sind Ihnen auf wundersame Weise mehr als 24 Stunden pro Tag zugefallen? Wie hat man sich den Alltag des Generaldirektors so vieler Kultureinrichtungen vorzustellen?
Immer ganz schön angespannt und manchmal hat man ja Träume, die man mit sich rumträgt und da denke ich ja manchmal, wenn ich die Chance hätte, mir ein bisschen Zeit dazu zu kaufen, dann würde ich dafür sorgen, dass mein Tag 26 Stunden hat. Ich finde das prima.
Da sind wir schon beim Stichwort Zaubern. Was Museen besonders attraktiv macht und zum Immerwiederkommen einlädt, das sind ja wechselnde Ausstellungen neben den dauerhaft gezeigten Meisterwerken. Wechselausstellungen konzipiert nicht der Herr Generaldirektor, aber ich nehme an, was die einzelnen Museen so machen, das wird viele Jahre im Voraus geplant und da diskutieren Sie mit oder da geben Sie zumindest dann am Ende Ihr Plazett.
Natürlich, es ist natürlich auch so, dass ich als Generaldirektor natürlich zuständig, verantwortlich bin für viele Häuser, die auch nicht genuin Kunstgeschichte, europäische Kunstgeschichte zeigen, sondern für die ein breites Hintergrundwissen notwendig ist, das mir gar nicht zu Gebote steht, weil ich habe Kunstgeschichte studiert, auch in Kunstgeschichte promoviert. Natürlich verstehe ich nicht viel von islamischer Kunst oder ich verstehe auch nicht so viel von, sagen wir mal, von der klassischen Antike. Ich habe zwar das im Nebenfach studiert, aber es gibt immer wieder Felder, da sind einfach unsere Spezialisten, die zum Teil die Besten der Welt sind, die es in ihren Fächern gibt, diejenigen, die Ideen entwickeln, die mir Vorschläge machen, die sagen, das wäre ein interessantes Thema, da sollten wir drauf aufbauen, da sollten wir dran weiterarbeiten. Ich komme in der Regel ins Spiel, wenn es darum geht, wie gestaltet man ein Programm aus den Vorschlägen? Wie teilt man die finanziellen Möglichkeiten so ein, dass sich eine gute Konstellation aus großen Ausstellungen, aus kleineren Ausstellungen, aus Interventionen, aus kleinen Studiopräsentationen so formt, dass wir über den gesamten Jahreslauf gesehen ungefähr immer etwa 80 Sonderausstellungen in allen unseren Häusern haben.
Das aktuelle Beispiel heißt Alchemie, die große Kunst. Eine Schau, die bis zum 23. Juli am Kulturforum zu sehen ist. Wann fiel der Beschluss dazu? Wie lange Vorlauf hat man gehabt? Und warum hat man sich entschlossen, über Alchemie etwas zu machen?
Grundsätzlich ist es so, dass diese kleineren Ausstellungen, Studioausstellungen etc., die liegen sehr, sehr stark in der Verantwortung dann der Fachspezialisten, die in den Sammlungen sind. Da geht es beim Generaldirektor mehr um die Frage, ist das Geld da? Sind die 50.000, 80.000, die solche Präsentationen kommen, möglich? Und in welchem Jahreszyklus können wir die jeweils auf die Häuser verteilt ermöglichen? Die Ausstellung Alchemie, die Sie ansprechen, ist natürlich was ganz Großes, was Herausforderndes. Und damit sind wir auch bei einem schwierigen Teil der Antwort auf Ihre Frage. Denn wann so etwas wirklich anfängt, ist manchmal im Nachhinein gar nicht richtig zu ermessen. Denn der Kurator, der die Ausstellung verantwortet, beschäftigt sich damit wahrscheinlich schon 20 Jahre lang. Denn er hat auch darüber promoviert. Und er hat immer diese Idee im Kopf gehabt, das wusste ich auch. Jörg Völlnagel, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Generaldirektion, der mich oft schon auf das Thema aufmerksam gemacht hat. Und irgendwann kam es sozusagen zu einer kritischen Verdichtung, wo er sagt, so, jetzt habe ich wirklich die Frage, können wir dieses Ausstellungsprojekt mal realisieren? Und ab da träufelt sowas dann allmählich in den Kopf und in den Planungsbewusstsein des Generaldirektors ein. Und am langen Ende würde ich dann sagen, vielleicht ist der Startschuss dann, wenn man sagt, ja, wir versuchen das im nächsten Haushaltsjahr tatsächlich so in die finanzielle Planung reinzubringen, dass man es realisieren kann. Und da wir aus öffentlichen Budgets finanziert werden, können wir immer erst sowas in die konkrete Planung reinnehmen, wenn der Haushalt genehmigt ist oder auf dem Weg in die Planung gebracht wird. Das heißt also im Vorjahr, ungefähr im Sommer, kommt es in die Planung rein. In der zweiten Jahreshälfte wird es dann endgültig festgeschrieben und im Januar, Februar, wenn der neue Haushalt genehmigt ist und die finanziellen Mittel sind so geblieben, wie man es etwa erwartet hat oder wie es in den Vorgesprächen auch absehbar war, dann ist der Startschuss da. Und sowas ist immer 2 bis 3 Jahre im Voraus, bevor eine Ausstellung tatsächlich eröffnet wird.
Mit dem Thema Alchemie verbindet sich für mich eine immer vorhandene Aktualität quasi. Also Menschen haben immer ein Interesse daran, zu erfahren, ist das wirklich machbar? Kann man aus einem banalen Material etwas ganz Kostbares machen? Im Märchen vom Rumpelstilzchen ist es schlichtweg so, dass die Müllerstochter aus Stroh Gold spinnen soll. Das hat der Vater großmäulig versprochen. Und käme Rumpelstilzchen nicht, könnte sie das natürlich nicht. Sie spinnt um ihr Leben. Also begegnen wir in dieser Ausstellung nun Materialien, die bei im Versuch, Gold herzustellen, das ist ja immer der Knackpunkt bei der Alchemie, oder aus toter Materie Lebendiges zu machen. Die beiden Gebiete sind, glaube ich, die Hauptinteressen. Begegnen wir nun Objekten, die das Ergebnis zeigen, was bei den alchemischen Versuchen herumkommt? Oder wie wird die Ausstellung, wie illustriert sie ihr Thema?
Ja, die Ausstellung selber heißt, die hat einen Untertitel, die heißt Alchemie, die große Kunst. Mhm. Und ich glaube, aus diesem Untertitel ist auch schon vieles herauslesbar. Es geht immer ums Große und Ganze. Und da das Kostbarste, was der Mensch sich in seiner Geschichte vorstellen konnte, immer Gold war, ging es auch immer um Gold. Aber es ist im Verhältnis zu dem, was die alchemistische Kunst und ich sage mal die Philosophie der Alchemie war, ist Gold der fast eher unwichtige Teil, vielleicht der Motivationsteil, mit dem die Alchemisten oder die versucht haben, einen Schöpfungsprozess in Gang zu setzen, aus Materie heraus, durch eine Art Läuterung einen höheren Wert, einen Mehrwert aus dem Material zu schöpfen. Die haben natürlich auch Geld gebraucht, so wie wir heute für unsere Ausstellungsprojekte, sodass die natürlich zu ihren Potentaten gegangen sind und denen die Suggestion vermittelt haben, vielleicht gelingt es ja, Gold zu machen. Und dann haben sich die Geldbörsen geöffnet. Deshalb hat sich mit der Alchemie immer die Vorstellung verbunden, da sollte am Ende Gold bei rauskommen. Aber das ist nur ein Teil. Der größere, der umfassendere Teil ist tatsächlich der Mythos vom Schöpfungsvorgang. Man kann fast sagen, so ein bisschen der Versuch, im Kleinen auf Erden den Schöpfungsvorgang Gottes nachzuempfinden. Das ist die Vorstellung von Alchemie als Läuterungsprozess. Dieser Idee, durch die Menschheitsgeschichte nachzuverfolgen, auch über die Grenzen dieses alchemistischen Mythos in Europa, der Alchemistenküche etc. hinauszublicken, bis in andere Kulturkreise hinein. Das versucht die Ausstellung zu zeigen.
Und das heißt wirklich, es geht quasi beim alten Ägypten los und führt bis in die Gegenwart.
Es führt über 2000, 3000 Jahre Kunst- und Kulturgeschichte. Es geht mit 200 Objekten um den Versuch zu vermitteln, was hat den Menschen angetrieben, sich mit alchemistischen Prozessen zu beschäftigen und auch das Auge der Besucher, das Verständnis der Besucher dafür zu öffnen, dass Alchemie eben nicht nur Gold ist. Da können ganz viele andere Sachen bei rauskommen. Sie haben ja gerade Rumpelstilzchen, das Goldspinnen angesprochen. Aber es sind ja ähnliche Phänomene gewesen auf der Suche der Alchemie nach dem Stein der Weisen. In Meißen ist Porzellan dabei rausgekommen.
Und Johann Friedrich Böttger ist zu einem berühmten Mann dadurch geworden.
So ist es, ganz genau. Und durch ähnliche Zufälle ist wahrscheinlich hier in Berlin Rubinglas, die Schaffung von Rubinglas entdeckt worden.
Auch Johann Kunkel hat experimentiert auf der Pfaueninsel.
Genau das meinte ich.
Und hat nicht ein Glasobjekt im Sinn gehabt, das rot gefärbt ist. Also man könnte sagen, schöner Scheitern, das ist ein Kapitel, was dazu gehört.
Scheitern auf hohem Niveau und dadurch aber was Neues in Gang setzen. Ja. Also ich hoffe nicht, dass es eine Metapher für diese Ausstellung ist. Diese Ausstellung versucht eben mit den Möglichkeiten der staatlichen Museen, die im Grunde genommen das größte Panorama an Kunst- und Kulturgeschichte zur Verfügung hat, das man sich überhaupt vorstellen kann, mit über 5 Millionen Objekten aller Kulturen, aller Menschen, aller Zeiten, dieses Panorama zu entfalten und diese 3000 Jahre Kunst- und Kulturgeschichte der Alchemie und Versuch dieses Schöpfungsprozesses aus etwas Niedrigerem, in Anführungsstrichen, etwas Höheres, in Anführungsstrichen, zu schaffen, nachzuvollziehen und zu beschreiben. Und deshalb ist mit der Ausstellung auch etwas Sensationelles möglich. Sie schöpft nämlich praktisch in Gänze, mit wenigen Leihgaben abgesehen, aus dem Bestand der staatlichen Museen und auch aus den Partnereinrichtungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die mit uns gemeinsam zur Stiftung gehören, nämlich der Staatsbibliothek und den anderen Einrichtungen, die immer in einem wunderbaren Zusammenspiel diese übergreifenden Themenstellungen und auch die großen Fragen der Menschheitsgeschichte in Ausstellungen abzubilden, uns ermöglichen.
Ganz pragmatisch stelle ich mir also vor, es muss von dem Kurator, der die Regie hat für die ganze Geschichte, Kontakt gemacht werden zu den Sammlungsleitern, sagen wir jetzt mal im Kunstgewerbemuseum, im Kupferstichkabinett, Museum für europäische Kulturen, vielleicht auch im Völkerkundemuseum und so weiter. Und man spricht miteinander, was habt ihr, was könnt ihr unter diesem Aspekt, Menschen träumen von der Verwandlung unedler Stoffe in edles, was könnt ihr beisteuern? Ist das so ein Kommunikationsprozess?
Das kann man, glaube ich, ziemlich gut so beschreiben, wie Sie es gerade gesagt haben. Ich muss natürlich auch überzeugt werden, denn so eine Ausstellung, die kostet auch einiges.
Und obwohl aus den eigenen Beständen, was ja zunächst mal das Signal liefert, das kostet nichts, das haben wir ja sowieso.
Nein, natürlich muss auch ein Objekt, das kostbar zerbrechlich ist, aus dem Alten Museum, aus dem Bode-Museum oder sonst woher in die Ausstellungshallen am Kulturforum gebracht werden. Und das ist ein Transport mit Verpackung, mit Kiste, mit Polsterung, mit Packern etc. Dann ist es dem Objekt am Ende egal, ob es dann nachher 3 Kilometer reist oder 300 Kilometer. Der Aufwand, es sicher zu schützen für den Transport, ist der gleiche.
Bei Leihgaben aus anderen Städten, anderen großen internationalen Museen, weiß ich, ist immer ein Riesenkostenfaktor die Versicherung.
Das stimmt, das fällt hier natürlich nicht so ins Gewicht, aber der fast genauso oder vielleicht sogar manchmal noch größere Kostenfaktor ist immer auch der Transport. Das Handling, das sogenannte Art Handling, verpacken, Kiste, Protokoll, Transport, auspacken, an die Wand bringen. Mhm. Und das ist ein enorm kostbarer. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zurück. Am Anfang steht die Idee und dann muss der Kurator, der diese Ausstellung realisieren will, ein Konzept dazu schreiben, mit dem es ihm möglich ist, sowohl den Generaldirektor, aber auch außenstehende Menschen davon zu überzeugen, dass es eine tolle Idee ist, dass es sich lohnt, dafür Geld einzusetzen und das in die Planung einzubauen. Und dann fängt in der Regel, weil ja dann Mittel dafür bewilligt sind, ein Team von Leuten an und bereitet diese Ausstellung vor. Und dann beginnt genau diese Schnitzeljagd durch die Sammlungen, die Sie gerade beschrieben haben. Die Suche nach dem aussagekräftigen Objekt. Und da ist es ein wunderbares, ein hinreißend tolles Erlebnis. Und an diesen Möglichkeiten der staatlichen Museen erfreue ich mich auch immer wieder. Wenn man weiß, wonach man fragt, trifft man auf die zum Teil besten Fachleute der Welt, die es in diesen Disziplinen gibt, die nicht nur die eigenen Objekte kennen, sondern auch andere Sammlungen kennen und einem auf die richtigen Fragen auch immer noch viel weiterreichende Antworten geben können, die den Kopf und den Geist regelrecht öffnen und in immer neue Assoziationsketten hineinbringen, aus denen sich dann gute Ideen destillieren lassen und gute Ausstellungen kreieren lassen. Und damit ist es auch ein Schöpfungsprozess. Auch das ist, wenn Sie so wollen, fast ein amalgamistischer Schöpfungsprozess wie im alchemistischen Labor.
Ja, die wichtige Entscheidung ist dann, wenn man nachher eine riesige Liste hat, auch zu streichen und zu sagen, auf diese Objekte verzichten wir. Wir können
Objekte.
Nicht mehr als 200 zeigen. Das überfordert auch
200
die
Objekte,
Besucher.
Genau.
Ja. Sie hören Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit Michael Eisenhauer, dem Generaldirektor der Staatlichen Museen Berlin, und mit Barbara Henke. Die erste Wunschmusik unseres Gastes ist Hate to See You Go von den Rolling Stones. Stones, für den Doppelkopf ausgesucht von Michael Eisenhauer, mit dem Barbara Henk im Studio ist. Michael Eisenhauer, wer die Schau Alchemie, die große Kunst sehen will, der geht zum sogenannten Kulturforum. So heißt das Areal rund um die St. Matthäuskirche beiderseits der Potsdamer Straße. Da sind Hans Scharuns Bauten für Philharmonie und Staatsbibliothek. Dort steht Mies van der Rohe's berühmte Neue Nationalgalerie. Und dort finden sich die Häuser von Kunstbibliothek, Kunstgewerbemuseum sowie Gemäldegalerie und Kupferstichkabinett. Vergessen aber ist das ganze Stadtquartier, das sich ehemals dort befand, das Tiergartenviertel. Sie haben sich ja damit beschäftigt. Was ist das Interessante daran? Was sollte man wissen?
Naja, das sogenannte Tiergartenviertel war ursprünglich nicht Bestandteil von Berlin, sondern lag vor den Toren Berlins. Das war eine Sommerfrische. Und als es sich im Laufe des 19. Jahrhunderts, frühen 19. Jahrhunderts entwickelte, es gehörte zum Landkreis Teltow. Man glaubt es gar nicht. Der Landrat aus dem Landkreis Teltow wohnte im Tiergartenviertel, quasi in der Nähe der Großstadt, aber eben noch im eigenen Landkreis. Da entwickelte sich ein Villenviertel, das je größer Berlin dann im Laufe des 19. Jahrhunderts, vor allem der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde, das attraktive Wohngebiet im Grunde genommen für die Intellektuellen der Stadt wurde, für die Wissenschaftler, die Universitätsprofessoren, die Kunstinteressierten, die Galeristen, die Literaturkreise, die Verlagsinhaber, Zeitungsinhaber, die wohnten im Tiergartenviertel.
Aber nichtsdestotrotz gab es dort auch Miethäuser. Also es waren nicht alles große Villen, die sie sich leisten konnten.
Überwiegend sogar. Viele, mehr Parteien wohnten. Wohnhäuser, in denen durchaus pro Stockwerk jemand wohnte. Nein, das war, je mehr sich die Stadt verdichtete, desto selbstverständlicher wurde es auch im Tiergartenviertel, dass auch die großen Wohnungen zur Miete genommen wurden, sodass es auch durchaus eine rechte Fluktuation in dem Viertel gab. Und dieses Viertel war hochverdichtet mit vielen Straßen, die heute überhaupt nicht mehr erkennbar sind. Die sind untergegangen in den Platzanlagen rund ums Kulturforum, auch durch die Gemäldegalerie. Die heutige ging einmal eine Straße durch. Das ist alles heute nicht mehr erkennbar. Und untergegangen ist dies nicht nur durch den Bombenkrieg, sondern vor allem zunächst einmal durch die Verfolgung der jüdischen Mitbürger in Berlin durch die Nazis. Dieses Viertel hatte einen sehr hohen Anteil jüdischer Mitbürger, die vertrieben wurden, die aus der Landes gegangen sind, die in die Konzentrationslager geschickt worden sind. Und dieses ganze Viertel wurde dann zunächst einmal in die Stadtplanung von Speer einbezogen und vieles wurde abgerissen.
Für die großen Träume von Germania.
Exakt.
Mit einer riesigen Nord-Süd-Achse, die sollte da durchführen.
Ja, den Rest hat dann der Bombenkrieg getan. Und am Ende standen in dem Viertel, über das wir gerade sprechen, noch zwei Villen. Vielleicht drei oder vier, vielleicht auch noch, die stark beschädigt waren. Sonst war alles flach. Und wenn man alte Fotos sieht, erkennt man die Villa Parey, die heute zu uns gehört und in die Gemäldegalerie integriert ist, und die Villa Gontard an der Stauffenbergstraße gegenüber von der österreichischen Botschaft, wo heute die Büros des Generaldirektors drin sind. Das waren die einzigen beiden Häuser. Und um dieses Areal herum ist dann das Kulturforum schon als Projektionsskizze in den 50er Jahren entstanden und dann in den 60er Jahren realisiert worden.
In historischen Darstellungen wird die Tiergartenstraße mit der Hausnummer 4 häufig erwähnt, weil das der Ort war, in dem die sogenannte Aktion T4 geplant wurde, also die Ermordung von mehr als 70.000 Menschen mit körperlichen oder
geistigen Erkrankungen. Auch das übrigens ein Gebäude, das requiriert war.
Ja. Ihr Amtssitz, Sie erwähnten es, ist die Villa Gontard, direkt neben dem Gebiet, das als Antwort Westberlins gilt, auf die prominente Museumsinsel im ehemaligen Ostberlin. Also, wir befinden uns in Mauerrandgebiet, würde ich mal in Parallele zum Zonenrandgebiet formulieren.
Ja.
Und dass das Kulturforum entstand, hat damit zu tun, dass man für den Westen Berlins eben ein kulturelles Zentrum schaffen wollte, das der Museumsinsel Paroli bieten konnte.
Ja, es war die Idee einer Kulturverdichtung, so wie es rund um die Museumsinsel entstanden ist, die historische Museumsinsel ja auch bereits, mit der Oper in Sichtweite, mit dem Zeughaus in Sichtweite, mit dem Schloss in Sichtweite. So wollte man im Westen als unmittelbare Antwort darauf eine neue, moderne Museumsinsel schaffen und hat deshalb mit verschiedenen Kulturinstitutionen auch gleichzeitig angefangen. Philharmonie, Staatsbibliothek, Museen, Mies van der Rohe Bau. Naja, natürlich eine Städteplanung der autobegeisterten Stadt. Es rankte alles um die Idee, durch die Mitte Berlin entlang der Teilungsgrenze eine Autostadtautobahn zu bauen. Alle Architektur reagiert auf große Automagistralen, die angelegt werden sollten. Alles zu Staub zerfallen, Gott sei Dank nie realisiert worden. Aber die baulichen Spuren, die Abstände der Häuser zueinander, all dies ist davon geprägt und hat uns letztendlich eine große urbane Ödnis hinterlassen.
Und man muss auch feststellen, mal sehen, vielleicht ändert sich das jetzt, es ist nicht wirklich ein Forum entstanden, obwohl das ganze Kulturforum heißt.
Ja, was ja merkwürdigerweise in Berlin immer so ist, dass, und immer wieder leider so ist, dass große stadtplanerische Ideen durch die Dauer der Realisierung so intensiven Diskussions- und Reflexionsprozessen ausgesetzt ist, dass meistens die Kraft bis zum Ende nicht reicht. Die Idee war ein Forum gewesen, aber dann hätten die Bauplanungen auch zu Ende gebracht werden müssen. Dann würde jeder erkennen, wie sich das Forum tatsächlich auch als Platz schließt. Da es nie realisiert wurde, und ich möchte das gar nicht richten oder rechten, ob das gut oder schlecht war, dass es nicht realisiert wurde, nur es ist nicht fertig und deshalb hat es sich nie als Forum abgezeichnet.
Nun gibt es die Planung eines, wie ich schon erwähnte, 17. Museums im Reigen der Staatlichen Museen Berlin. Im Herbst vorigen Jahres wurde ja der Architektenwettbewerb abgeschlossen. Das Büro Herzog und de Meuron hat ihn gewonnen. Aber bei der Gelegenheit, ein solches Haus neu zu planen für diesen Ort Kulturforum, hätte man nicht gleich die Basis mitbedenken müssen, nämlich die gesamte städtebauliche Situation vor Ort inklusive einer riesigen, über Parkplätze geführten Betonrampe, die als Aufgang zur Gemäldegalerie zurzeit gilt. Also das ist so eins meiner Hassobjekte in Berlin, wenn ich zu Museen komme. Und ich habe nicht das Gefühl, dieses Museum lädt mich ein, sondern ich muss da erst über eine riesige Rampe hinweggehen. Das hätte ich gern weggehabt, muss ich ehrlich sagen.
Es ist sicherlich so, und das wissen wir auch selber und wir erleben es immer wieder, die Hemmnis, die Einladungsgeste gegenüber dem Publikum ist am Kulturforum denkbar gering. Und das ist uns völlig bewusst. Und auch ich bedauere es sehr, dass nicht alles, was wünschenswert ist, sich auch immer realisieren lässt. Weil der Grundgedanke sollte eigentlich ein urbanistischer sein, der sagt, wie gestalten wir es denn insgesamt? Und zwar bis in die Verdichtung aller ursprünglich bebauten Grundstücke hinein auch tatsächlich. Man muss sich ja klar machen, rund um das Kulturforum sind viele Bauplätze nicht verdichtet. Es gibt etliche Grundstücksecken und Erweiterungsoptionen für auch bestehende Gebäude bei uns, die alle noch irgendwann auch einer Bebauung bedürfen und auch kommen werden. Ich glaube, dass man Urbanität im Sinne von Stadtgefühl nur dann gewinnt, wenn man diese Verdichtung tatsächlich auch konsequent vom Rand in das Zentrum hinzulässt. Und dann entstehen auch Plätze und dann entstehen auch urbane Situationen, in denen Aufenthaltsqualitäten entstehen.
Das ist das Wichtige, Aufenthalts. Also man muss, ein Platz muss quasi einer zum Wohnen sein.
Genau.
Man muss dort gerne sitzen, gerne miteinander plaudern und ähnliches.
Aber wie gesagt, nicht alles, was wünschenswert ist, lässt sich auch immer gleich realisieren. Im Vordergrund der Planung, wie sie jetzt realisiert werden, stand ganz klar und eindeutig die Notwendigkeit für unsere Sammlung des 20. Jahrhunderts eine Erweiterungsfläche zu haben. Und das bedeutet Erweiterung des Mies van der Rohe-Gebäudes mit der Sammlung der neuen Nationalgalerie in einem Erweiterungsbau. Und ich glaube, das ist richtig, das am Kulturforum auch zu bauen als Erweiterungsfläche, weil nicht nur rings ums Kulturforum ein gewissermaßen neues Museum, nämlich ein Architekturmuseum der Architektur in ihren wichtigsten Inkunabeln des 20. Jahrhunderts entstanden ist. Charoun, Mies van der Rohe, Philharmonie, die Stichworte reichen, um das anschaulich zu machen, was ich meine. Deshalb ist das Kulturforum, dieses Areal, Sie haben vorhin das Stichwort Tiergartenviertel genannt, wie kein anderes geeignet, die Geschichte des 20. Jahrhunderts tatsächlich auch im Kopf zu haben. Und wenn wir für einen Ort der Kunst des 20. Jahrhunderts suchen, ist das die tolle, die wirklich naheliegende, überzeugende Idee, es auch dort zu tun, wo die Stadt aus den Fugen geraten ist, wo sich das neue Bürgertum Berlins angesiedelt hat, wo die Verbrechen des Dritten Reiches am dichtesten greifbar sind, wo auch der einzige Widerstand gegen das Dritte Reich sich artikuliert hat im Bendlerblock mit der Erschießung von Stauffenberg und seinen Gefolgsleuten, wo der Wiederaufbau, der Versuch, sich gegen diese zerstörte Stadt mit Schaffung neuer Kulturstätten zu stemmen, auch ablesbar ist, wo aber auch das Drama der geteilten Stadt bis heute ablesbar ist. All dies in der ganzen Tragik des 20. Jahrhunderts verdichtet sich genau am Kulturforum. Deshalb ist es für mich auch der überzeugende Ort, die Sammlungen des 20. Jahrhunderts dort auch anzusiedeln. Und deshalb ist die Idee, dass unsere Sammlung, die eine der größten Sammlungen zur Kunst des 20. Jahrhunderts weltweit ist, auch mehr Platz braucht, so überzeugend, dass es richtig ist, sie in Ergänzung des Mies van der Rohe-Gebäudes auch zu erweitern. Und bei der Suche nach der geeigneten Erweiterungsfläche ist diese Entscheidung zustande gekommen, zu sagen, wir bauen entlang der Potsdamer Straße mit einem Gebäude, das wie eine Art Riegel eine Platzsituation dahinter schafft, die dann daraus sich vielleicht entwickeln könnte und entwickeln sollte, dass eine Urbanität entsteht. Aber auch ich teile durchaus Ihr Bedenken, ob Urbanität mit der bestehenden Piazzetta entstehen kann, zumindest als Frage zu formulieren.
Michael Eisenhower, wir kommen jetzt zum zweiten Musikwunsch in dieser Doppelkopfsendung. Van Morrison mit Once in a Blue Moon.
Boom, boom. Something good comes along. Once in a blue moon, everything's not going wrong. Well, you get weary, breathing on the same old gong. Once in a blue moon, someone like you comes along.
Van Morrison war das mit einem Titel seiner CD What's Wrong with This Picture? Der Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit Michael Eisenhower, Generaldirektor der Staatlichen Museen Berlin, und mit Barbara Henke. Die Frage, was ist eigentlich falsch an diesem Bild, die kann sehr beunruhigend sein. Man steht, man guckt, man geht hin und her. Eigentlich ist das ja wohl ein großartiges Werk, aber etwas stimmt nicht. Vielleicht die Proportionen, vielleicht mischen sich Vorder- und Hintergrund störend ineinander. Ich weiß es nicht. Wenn man den Fehler gefunden hat, mir geht's manchmal so heiß, aber dann merke ich auch, genau das hat der Künstler gewollt. Er wollte genau da anecken.
Ja, ich glaube, also wenn Sie diese Metapher bei Van Morrison suchen, ein Künstler, der meinen Geschmack und das, was ich gerne höre, schon seit den frühen 70er Jahren begleitet, dann ist es für mich auch immer dieses Amalgam aus den verschiedenen Stilrichtungen, aus Rock, Blues, Jazz. Und ich halte Van Morrison für einen der besten Jazz- und Blues-Sänger überhaupt. Und dieses Album speziell ist auch so bemerkenswert, weil es zu einem, ja, zum besten zeitgenössischen Blues-Album seines Jahres gewählt worden ist. Und das von einem weißen Sänger. Also das hat mich immer sehr beeindruckt. Ich höre die Musik einfach sehr gerne.
Ja, jetzt schauen wir mal in die Museen hinein. Schauen wir mal auf die Art und Weise, wie wir Kunst erleben als Besucher in Museen. Also mir ist es so ergangen, als ich jetzt wieder in der Gemäldegalerie war, dass ich versucht habe zu fragen, was sehe ich auf diesen Bildern. Also ich gehe spazieren mit meinen Augen und ich sehe zum Beispiel im Schussenrieder Altar von Bernhard Striegel nebeneinander, man schaut von einem Zimmer in ein anderes so gerade noch hinein, zwei Wochenbetten. Da der Altar Marienaltar heißt, schließe ich dann, aha, es wird wohl auf gleichem Flügel dieses Altars beides dargestellt sein, die Geburt der Maria und auch dann Maria mit dem frisch geborenen Jesus Christus. Aber um so einen Einstieg leichter zu machen für das Publikum, braucht man doch Hilfsmittel. Nicht jeder geht gern mit einem Audioguide durch ein Haus. Was planen Sie da für die Zukunft? Wie wird es leichter werden?
Also, ich glaube, man muss sich erstmal ganz klar machen, wenn man sich auf Bilder einlässt, kommt man allmählich durch intensives Gucken auch dahinter. Aber ich kann es nicht dem heutigen Publikum vorwerfen, sondern ich muss damit umgehen, dass Menschen heute gewohnt sind, dass sich die Bilder vor ihnen bewegen. Also wenn die Menschen still sitzen, dann gucken sie auf bewegte Bilder und verstehen dadurch, was die Bilder im Zusammenhang bedeuten.
Ja.
Das war früher nicht so. Die Bilder sind gemalt worden, als nicht die Bilder sich bewegten, sondern die Bilder stillstanden und die Menschen sich davor bewegten.
Ja. Trotzdem erzählen Bilder und ja Geschichten.
Die erzählen Geschichten, aber die Menschen in der Zeit, in der die gemalt wurden, die kannten die Geschichten dahinter und erlebten sie in ihrem Alltag zum Teil. Ich möchte vielleicht auf ein Bild reflektieren. Eines unserer Hauptwerke im Rembrandtsaal hängt dieses berühmte Bild des Prediger Anslo, der sich seiner Frau zuwendet. Das ist ein Bild, das eigentlich voller Bewegung ist, auch wenn es uns stillstehend erscheint. Und wir können am besten, glaube ich, vermitteln, was alles drinsteckt, wenn wir neben jedes Gemälde einen Kurator stellen, der auf Frage, antwortet
genau, das
und
wäre
dort eingeht.
Super. Das wäre, ja. Manchmal leisten Sie sich so eine Kommunikationsstunde mit Publikum ja auch. Ich war mal dabei, wie Sie vor einem Gemälde gestanden haben und erzählt haben. Ja. Nicht nur, was wir alle sehen, sondern wie man es vielleicht auch besser versteht. Ja, ja das ja. wäre klasse. Neben ja, jedem Gemälde ein Kurator oder eine Kuratorin.
Ja, das macht Spaß und ich glaube, und das merken wir natürlich auch, dass immer wenn das möglich ist, kriegen wir die besten Resonanzen. Daher kommt es natürlich auch, dass ich sage mal, wir sind ja auch davon betroffen, dass ab und zu sehr prominente Gäste zu uns kommen und die lassen dann natürlich anrufen bei uns und wollen natürlich persönlich empfangen werden. Nicht, weil man ihnen nur die Honneurs entrichten soll, sondern weil die wollen am liebsten in der Stunde, die ihnen dann zur Verfügung steht, einen Kurator, der ihnen was zu den Bildern erzählt. Genau. Dann bleiben die eindrucksvollen Erlebnisse übrig.
Ja.
Und deshalb machen wir das auch gerne, weil wir wollen natürlich, dass so Repräsentanten anderer Staaten oder großer Einrichtungen das Erlebnis mitnehmen, Mensch, ich bin total toll behandelt worden und habe noch eine der tollsten, eindrucksvollsten Gemäldegalerien der Welt erlebt. Und dann hat mir ein Kurator noch die Bilder erklärt. Das ist
ja,
natürlich,
das geht natürlich
ein
nicht,
super Erlebnis.
Ich freue mich dann zum Beispiel, wenn ich im Bode bin und ich sehe bestimmte Skulpturen, Plastik, Marmorfiguren und so weiter. Da ist dann in jedem Saal zumindest ein kleiner Museumsführer. Und ich kann hingehen und kann nachgucken, ob das Objekt, was mich jetzt gerade so sehr interessiert, da drin vorkommt. Das habe ich in der Gemäldegalerie zum Beispiel vermisst.
Ich glaube, dass wir da noch viel tun müssen. Das ist auch eine meiner Hauptmotivationen gewesen, das Direktorat der Gemäldegalerie und der Skulpturensammlung zusätzlich zu dem Amt des Generaldirektors zu übernehmen, dass ich glaube, dass wir vor allem auch in diesem, ich sag mal, materiellen Bereich, in dem objektiven, gegenständlichen, der Arbeit an Vermittlungsmedien, an Optimierung der Aufenthaltsqualität für die Besucher unbedingt was tun müssen, denn ich bin rasend stolz darauf, wir finden weltweit nicht viele Altmeistergalerien, in denen so viele Besucher sind wie bei uns. Wir haben über 300.000 Besucher, aber das ist im Verhältnis zu den anderen Museen, die wir haben und im Verhältnis zu dem, welchen Stellenwert wir dieser Gemäldegalerie zuweisen, natürlich viel zu wenig. Und das liegt nicht nur am Ort, das liegt, glaube ich, auch an der Aufenthaltsqualität. Ich glaube, da muss eine Menge getan werden und da bin ich sehr intensiv dran. Und was Sie sagen mit den Büchern, in denen man nachschlagen kann, dazu muss man die Bücher haben. Mhm. Wir sind dran. Ich selbst kümmere mich auch um ein kleines Büchlein, das so eine persönliche Auswahl widerspiegelt. Aber auch wir wollen eine Menge noch tun in der Hardware der Präsentation. Und was wesentlich ist, und deshalb habe ich auch das Wort der Hardware benutzt, ist, ich glaube, wir müssen im digitalen Ausbau eine Menge machen. Das klingt alles furchtbar abschreckend für manche Menschen. Am Ende des Tages ist es aber alles ganz einfach. Nämlich, wir haben das Ziel, unsere Werke alle elektronisch so zu speichern, dass sie in einem großen Archiv hinterlegt sind mit allen Dokumenten, die dazugehören. Mit allen Texten, mit allen Briefwechseln, mit allen Dokumenten, mit Röntgenaufnahmen und, und. Das können hunderte von Dokumenten sein, die sich alle mit diesem einen Bild unter der einen Inventarnummer verbinden. Und dann wollen wir unseren Besuchern elektronische Zugänge vermitteln, bei denen wir eine Art Maske formuliert haben, welche Informationen abrufbar sind. Natürlich überlassen wir nicht, ich sag mal, die armen Menschen der Flut von 300 Dokumenten zu einem Objekt, sondern wir generieren daraus den erklärenden Text, sodass sich der Mensch vor dem Bild selber aussuchen kann, ob er eine 3-Zeilen-Erklärung haben will oder ob er 30 oder 300 Zeilen dazu lesen will und sich da dann selber auch drin orientieren kann, ob er Vergleichsabbildungen haben will, ob er mehr haben will, ob er von dem einen Bild auf andere verwiesen werden will, die ähnliche Sujets zeigen, ähnliche Gegenstände zeigen, aus der gleichen Stadt meinetwegen kommen als Künstler. Und dies ist alles möglich mit elektronischen Mitteln und da möchte ich mich hinbewegen. Und wenn ich dann immer von den Basics rede, klingt das furchtbar langweilig, aber man muss sich klar machen, wir befinden uns in einem Gebäude, das in 90er Jahren aus Stahlbeton gebaut wurde. Da gibt es noch nicht mal ein WLAN-Netz. Und mit unseren Handys, die alle über UMTS mit Internet verbunden sind, die versagen da, weil zu viel Stahlbeton ist. Also ich muss wirklich anfangen bei den Basics, um dorthin zu kommen, dass sich die Besucher frei in eine Kommunikation mit der Kunst begeben, indem sie die Möglichkeit haben, sich die Informationen selber zusammenzustellen. Und wir bieten das an und helfen ihm in der Navigation, wie viel Information er zu dem Bild haben möchte.
Im Übrigen kommen Sie ja gar nicht drum herum, solche Datenbanken aufzubauen. Die werden ja zunehmend als selbstverständliche Grundlage für jeden wissenschaftlich interessierten Zugang zu Sammlungen erwartet.
Ja.
Ein Stichwort noch zur Attraktivität der Gemäldegalerie. Allein von Rembrandt hat das Haus 16 Werke. Das kann man kaum glauben. Dazu Raphael, Rubens, Caravaggio, Giotto, Tizian, Jan van Eyck, Peter Bruegel, Albrecht Dürer, Lukas Cranach und. Also es ist wirklich eine Bildergalerie, die zu durchschreiten man Wochen braucht.
Ja, das ist 1500 Bilder in einem Haus auch ziemlich erschlagend. Aber das zeigt auch den besonderen Charakter der Berliner Gemäldegalerie, die eben nicht entstanden ist aus Vorlieben einzelner Potentaten, regierender Könige, München, die einfach sagen wir, flächendeckend Rubens gesammelt haben, sondern sie speist sich aus einer wissenschaftlichen Fragestellung, die im 19. Jahrhundert in der neuen Disziplin Kunstgeschichte überhaupt erst entstanden ist. Nämlich, welche Werke sind für welche Künstler, welche Regionen und für welche Kunstgeschichten unterschiedlicher Regionen in Europa repräsentativ und charakteristisch aussagekräftig. Und deshalb war das Sammlungsziel der staatlichen Museen, der Bildergalerie, immer den Überblick über die europäische Kunstgeschichte zwischen 1200 und der Gegenwart zuzulassen. Und das ist gelungen. Und deshalb sind es viele Bilder geworden, bei denen man in repräsentativen Reihen richtig Kunstgeschichte studieren kann. Was spannend ist, ist die Werke in Dialoge kommen lassen, nämlich dem Publikum anhand von Kunst und der Sprache der Bilder verständlich zu machen, wie viel unterschiedliche Äußerungen menschlicher Kreativität sich thematisch untereinander verknüpfen lassen und damit Aha-Erlebnisse auslösen. Ein Mehrwert, ein Erkennen von Zusammenhängen, ein Verständnis für den ununterbrochen und immer kreativ sich äußernden Gestaltungswillen des Menschen, auch der Suche und der Sehnsucht nach Schönheit und dem Versuch, den Gedanken als Ausdruck, als Schönen in ein Bild umzusetzen und das verständlich zu machen, halte ich für ganz, ganz wichtig, auch damit Museen überleben, dass wir Kunst in ihren unterschiedlichen Ausformungen auch über die Regionen und zum Teil über die Kontinente hinweg in Dialoge kommen lassen. Und ich glaube, dass uns da auch die Herausforderungen des Humboldt-Forums in den nächsten Jahren auf einen sehr, sehr guten Weg bringen.
Also des im Bau befindlichen alten Schlosses. Zumindest die Kuppertur des Schlosses wird es sein und drin wird es an das Humboldt-Forum
gehen. Drin werden die Sammlungen des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst natürlich für sich erstmal als Museen existieren, aber eine permanente Herausforderung auch sein, sich mit den alten Kulturen der Museumsinsel und unserer Sammlungen zu beschäftigen. Also ich glaube, das Humboldt-Forum als Teil des Grundverständnisses, dass unsere Sammlungen nicht nur eine Gemäldegalerie sind und nicht nur ein Museum für asiatische Kunst, sondern dass wir eine Universalsammlung der Menschheitsgeschichte in Kunst und Kultur sind, das zu vertiefen und daran zu arbeiten und das in immer neuen Formen auch zu erklären, zu erläutern und den Menschen als spannende Botschaft auch rüberzubringen.
Bleiben wir bei den Aufgaben, die die Museen in unserer Gegenwart haben. Sie haben in Kassel mal den Begriff formuliert, Theater des Wissens. Das finde ich eine schöne Vorstellung, denn da kommen die beiden Aspekte. Es ist ein Haus, in dem ich was erlebe, sinnlich und geistig. Und es ist ein Haus, in dem ich im schönsten Fall mit was Neugelerntem wieder rauskomme. Mhm. Also diese Vorstellung, Theater des Wissens, die finde ich schön.
Ja. Ja, das hat mich in Kassel sehr bewegt. Das bewegt mich bis heute. Und ich bin da auch nicht ganz frei von Prägungen eines meiner Lehrer, Horst Predekamp, bei dem ich in Hamburg studiert habe. Da kommt das natürlich her als Gedankenansatz. Ich habe Kunstgeschichte und ich habe auch Kunstwerke nie alleine nur als ein Ausdruck eines Ästhetikwillens, eines Formwillens verstanden, sondern immer auch als Ausdruck der Menschen, die dahinter stehen, einer Zeitstufe an Bewusstsein, an sozialen Verhältnissen, an Kontexten von Entstehung, Beauftragung und. Deshalb fand ich es immer spannend, Kunstwerke auch als Quellen zu verstehen, als Archivalien, aus denen Wissen geschöpft werden kann, die sich selber zeigen, um als Dokumente ihrer Zeit ein Mehrwissen in die Zukunft zu bringen. Und Museen sind immer Zeigemaschinen. Also sie sind wie ein Theater. Sie sind ein Theater, das sich dem Menschen als Besucher offenbart. Und sie nehmen etwas mit, was nachher ein Mehrwert sein soll. Manche nehmen mit, dass sie etwas Schönes gesehen haben. Andere nehmen mit, dass sie etwas gelernt haben. Die Dritten nehmen mit, dass sie sich wieder an etwas erinnern, was sie schon mal wussten. Und am Ende ist immer die Hoffnung von uns Museumsleuten, dass jeder, der bei uns war, sagt, es hat sich gelohnt. Das finde ich so bereichernd, dass ich sage, das ist mein Job, dabei zu helfen, dass dies auch realisiert werden kann und dass die Ideen wirklich Materie werden. Und damit sind wir wieder bei der Alchemie.
Ja, nicht allzu häufig können ja Kunsthistoriker auf eine handwerkliche Basis ihrer Karriere verweisen und damit vielleicht auch auf einen besonderen Blick, den sie für eine Gattung von Objekten haben. Michael Eisenhower kann das. Zum Studium der Kunstgeschichte, kann man lesen, hat sie, Herr Eisenhower, ihr Meister während der Lehre zum Möbelschreiner motiviert. Sie hätten viel zu viel gefragt, was ist denn dran an der Geschichte?
Sie ist eine schöne Geschichte und sie hat eben den wahren Kern, dass ich nach dem Abitur eine Ausbildung als Möbelschreiner gemacht habe, mit dem Gesellenbrief abgeschlossen habe in Heidelberg und Mannheim. Aus der Gegend komme ich auch. Und ich habe während der Lehre natürlich mit mir gerungen, ob ich weiter auf diesem Weg des Möbelschreiners gehe, also eine Meisterausbildung anstrebe, oder ob ich etwas anderes mache, was gewissermaßen so ein bisschen aus der Vorprägung Abitur und alle Klassenkameraden haben studiert und was studierst du denn? Ach, du machst eine Lehre, aha, so gekommen ist. Und ich habe in der Lehre gemerkt, mein Meister damals, mein Ausbildungsmeister, hat selber mit Antiquitäten gehandelt und hat Restaurierungen gemacht. Und es hat sehr, sehr viel Neugierde bei mir ausgelöst und hat natürlich auch viele Gespräche ausgelöst. Und insofern ist das schon dran. Ich habe, wie gesagt, meinen Lehrbetrieb in Heidelberg gehabt und mein Meister hat mich darauf aufmerksam gemacht, ob denn nicht Kunstgeschichte was für mich wäre. Und das ist es geworden.
Auf eine weitere Station muss ich nur ansprechen, nämlich auf Kassel. Das waren immerhin 7 Jahre.
Niemand weiß, dass Kassel nach München, Dresden und Berlin die größte und älteste erhaltene dynastische Sammlung ist, die wir in Deutschland haben. Völlig unversehrt, nie geplündert, so vorhanden, wie sie bis ins 18. Jahrhundert hinein gesammelt wurde. Dort gibt es die Bilder von 16. und 17. Jahrhundert, auf dem die Dinge gemalt sind, die heute noch in der Vitrine liegen, bis zu den Handschuhen, die der Landgraf an den Fingern trägt, bis zum Degen, der ihm angemalt wurde, ist heute noch in Kassel vorhanden. 600 Jahre ununterbrochene Sammlungsgeschichte. Das finde ich rasend spannend und unglaublich aufregend. Und ich war sehr gerne in Kassel gewesen und singe immer wieder das hohe Lied Kassels, weil es eine völlig unterschätzte Kulturmetropole ist, die unendlich viel mehr hat als alle 5 Jahre Documenta. Aber Kassel leidet ein bisschen so wie wir am Kulturforum unter dem urbanen Umfeld, das nach dem Zweiten Weltkrieg dort aufgebaut worden ist. Ich sage jedem, der mich nach Kassel fragt, bleibt 2, 3 Nächte dort, sucht euch ein schönes Hotel und macht viele, viele Ausflüge in die Umgebung. Ihr werdet so überrascht sein und begeistert wiederkommen. Und jetzt darf ich noch ganz kurz am Ende sagen, natürlich sind meine ganzen amerikanischen Kollegen, die die großen Häuser leiten, immer bei der Documenta. Das ist ein Pflichtprogramm, die kommen alle. Und alle haben mir, als ich in Kassel war, gesagt, das Schönste ist, wenn ich in den vielen Documenta-Ereignissen die Zeit habe, ins Schloss Wilhelmshöhe zu gehen, um die Gemäldegalerie zu sehen.
Michael Eisenhower, danke, dass Sie Gast beim Doppelkopf NH2 Kultur waren. Viel Erfolg wünsche ich Ihnen bei der Betreuung und Weiterentwicklung der staatlichen Museen Berlin und bei der Ermöglichung interessanter Ausstellungen, die das Publikum zahlreich in die Häuser führen. Barbara Henke verabschiedet sich und zum Abschluss hören wir in Mozarts Hornkonzert Nummer 1 in die Dur hinein, gespielt von der Academy of St. Martin in the Fields unter Neville Mariner.